Tribünengeflüster, das Sportthema der Woche.
Die Schweizer Nazi ist in einer Resultatkrise angekommen. Nach dem 0:2 gegen Serbien stellen wir uns darum jetzt die ganz grossen Fragen. Hat die euphorisierte Europameisterschaft über viele Probleme im Schweizer Fußball hinweggetäuscht? Wie sieht eigentlich die Zukunft aus, wenn man runterschaut, auch gerade zu der U21-Nazi? Und müssen wir uns Sorgen machen? Die grosse Diskussion jetzt im Tribünengeflüster. Herzlich willkommen beim Tribünengeflüster, im Sportpodcast von CH Media. Mein Name ist Raphael Gutzwiller und ich freue mich sehr, dass ich auch diesmal wieder grossartige Gäste bei mir habe. Zum einen ist das der François Schmidt-Bechtel hier im Studio und zugeschaltet aus St. Gallen, dort wo die Nazi zum Moment ist, der Sebastian Wendel. Salut zusammen.
Hallo.
Hoi zusammen.
Ja, Sebastian, du bist in Serbien gewesen, mit dabei, wo die Schweizer 0:2 verloren haben. Jetzt bist du in St. Gallen. Wie ist so ein bisschen die Gefühlslage rund um die Nationalmannschaft?
Ja, wie die Resultate lassen, vermuten, nicht so gut. Die Mannschaft wirft einige Fragen auf oder hinterlässt Rätsel. Ich meine, wenn wir vergleichen, den fantastischen EM-Sommer, wo man erst im Penaltyschiessen im Viertelfinale rausgefallen ist gegen spätere Finalisten England. Und jetzt 3 Niederlagen. Das letzte in Serbien gegen eine Mannschaft, die man eigentlich den Anspruch haben, zu schlagen. Und aber auch die spielerische Tendenz zeigt nach oben. Also es gibt schon Grund, dass man sich Sorgen kann machen um die Nazi.
Für uns ist das auch so, muss man sich wirklich jetzt grosse Sorgen machen. Weil eigentlich sind es jetzt 3 Spiele gewesen, nach dem wunderbaren EM-Sommer. Ist jetzt schon alles wieder vergessen und ist jetzt wirklich Sorgen angesagt?
Schwierig. Jetzt gerade unmittelbar würde ich mir nicht allzu große Sorgen machen. Die Mannschaft hat nach wie vor Qualität, aber im Prinzip müssen und können das eigentlich nur die Spieler selber beantworten, wenn wir uns Sorgen machen. Weil sie zeigen völlig unterschiedliche Gesichter. Und man kann jetzt die Resultatkrise nicht allein an den Rücktritt von Sommer, Scheer und Shaqiri festmachen. Das wäre zu einfach. Also sie sind sonst mehrheitlich immer noch die gleichen Spieler. Sie haben uns jubeln lassen im Sommer. Und jetzt lassen sie uns, wie der Sebastian sagt, ein bisschen ratlos zurück. Und da frage ich mich schon, wie würde die ehrliche Antwort von diesen Spielern aussehen? Ich glaube, die würden auch sagen, macht euch keine Sorgen. Aber warum sehen wir denn so Leistungen, wo, wie gegen Serbien, wo ich finde, da muss man die Einstellung hinterfragen. Für mich symptomatisch die Aktion vor dem 0:2, Akanji gegen Mitrovic. Ich sage jetzt einfach mal und lehne mich da weit zum Fenster aus, aber wenn der Akanji bei Manchester City so verteidigt, so sorglos, ich glaube, dann muss er sich bald einen neuen Club suchen. Also, und das ist das, was mir jetzt auch ein bisschen gefällt hat bei diesen Nations League. Die Ernsthaftigkeit, Seriosität, Einstellung. Die Schweizer Mannschaft, bin ich nach wie vor überzeugt, ist besser als das, was sie jetzt zuletzt geboten hat.
Wie kann man das erklären? Seba, hast du da eine Erklärung, wieso die Einstellung in dem Fall irgendwie fehlt? Weil jetzt eben gerade das Beispiel mit Manuel Kanji finde ich super, weil das ist ja eigentlich der Führungsspieler nach dem Granit Xhaka, der, der sich auf Weltklasse-Niveau bewährt hat, und wo man ja eigentlich muss können erwarten, dass der eigentlich dann auch für die Nazi die Leistung bringt, die er im Club ja bringt.
Ja, und die Antwort ist, dass es gibt auf Nationalmannschaftsebene einen Alltag, wo wir uns gerade jetzt wieder drin befinden. Und dann gibt es Sommer, alle 2 Jahre, wo ein Turnier stattfindet. Und das ist etwas ganz anderes, ganz eine andere Geschichte. Dann sind die grossen Spotlights an, schaut die ganze Welt zu. Kann man wirklich etwas gönnen? Geht es wirklich um ganz viel? Und ein Stück weit sind die 2 Gesichter natürlich ein bisschen irgendwo verständlich, weil im Club herrscht ein brutaler Konkurrenzkampf in den Top-Ligen, in diesen Kader. Man hat immer mehr Spiel, man will sich ja auch nicht verletzen, dass man nachher nicht ein Problem hat im Club, weil man wieder hinten anstehen muss. Und was gibt es zu gewinnen bei der Nationalmannschaft zwischen den Turnieren? Klar, man muss sich qualifizieren für die Turniere. Aber jetzt gerade in der Nations League ist es eigentlich nicht viel mehr als Prestige. Darum ist es irgendwo menschlich und verständlich. Und es zeigt sich auch ganz klar in den Zahlen, oder? Ich habe das mal angeschaut. Wenn man jetzt den Zeitraum nimmt, seit Sommer 2023, hat Nazi, abgesehen von diesen 5 Spielen an der EM, 13 Matches gehabt. Und von diesen 13 Matches hat sie 3 gewonnen. Einer gegen Andorra, einer gegen Irland und einer gegen Estland. Den Rest haben sie verloren und unentschieden gespielt. Also, und an der EM, die 5 Matches, hat sie ja rein statistisch keinen verloren, weil Penaltyschiessen Niederlage gilt ja statistisch nicht als Niederlage. Also, das zeigt dann schon, dass wir da, glaube ich, schon nicht auf dem Holzweg sind mit dieser Erklärung.
Also, irgendwo finde ich es ein bisschen menschlich, wenn wir jetzt gerade das Beispiel Manuel Akanji nehmen, oder? Er ist einer von diesen Spielern Manchester City, wo sich beklagt haben, dass es immer mehr Spiel geht. Und dann ist es vielleicht wirklich so, dass man auch die Einstellung ein bisschen nicht mehr gleich hat, jedem Spiel. Und vielleicht ist dann für ihn aus seiner Optik tatsächlich so ein Länderspiel im Oktober, wo es jetzt eben halt nur Nations League ist, vielleicht ist dann das in der Prioritätenliste tatsächlich weiter hinten. Siehst du das auch so, Frosso?
Absolut, absolut. Manuel Akanji zähle ich zu den 10 besten Innenverteidigern der Welt. Das ist herausragend für einen Schweizer Fußball, wenn du zu den 10 besten der Welt gehörst. Ja, das ist outstanding. Und er hat ja nicht zu verteidigen verlernt, er hat nichts verlernt. Und es ist ein bisschen schuckig verständlich, wenn er nicht ganz in jedem Länderspiel die absolute Topleistung abruft. Wenn das aber so ist, wenn man das weiterdenkt, müssen wir uns fragen, bringt es, wenn zu solchen Spielen Spieler wie Akanji kommen, könnte man dieses Spiel dann nicht auch nutzen? Das wäre natürlich, es ist ein bisschen hardcore und dann würde man wirklich das Resultat quasi hinten anstellen. Und wie gesagt, eigentlich sind es ja keine Freundschaftsspiele, aber man gibt den anderen Spielern eine Möglichkeit, sich zu bewähren, sich ein bisschen an die Mannschaft herzuspielen, sich mit dem Niveau auch ein bisschen zu adaptieren. Ja, das wäre dann eigentlich die Konsequenz daraus raus.
Aber man kann ja wie alles kann man die Einstellungsfrage aus zwei Perspektiven sehen. Das eine ist irgendwo durch menschlich. Ich meine, wir alle müssen irgendwo auch haushälterisch mit unseren Kräften umgehen. Aber das andere ist natürlich auch, vielleicht denken die Spieler zu wenig, was ihnen da blüht, wenn sie jetzt wirklich sollten absteigen in der Nations League. Ich meine, dass die Spiele stattfinden, das ist nun mal einfach so. Die Nations League gibt es, die Nationalmannschaft. Abstellung ist Pflicht. Da muss man eigentlich einrücken, wenn man nicht die richtigen Gründe hat, eben nicht zu kommen. Sonst gibt es Lampen. Und was ist, wenn man absteigt? Dann spielt man dann nachher nicht mehr gegen Spanien, gegen Dänemark, gegen England, gegen Frankreich oder was da alles für Teams sich tummeln in der Liga an, sondern dann spielt man dann gegen Finnland und Slowenien, die Kaliber. Und ist dann die Motivation gleich oder grösser? Nein, ganz sicher also, nicht. Das schießt sie auf Deutsch gesagt, nein, dann noch mehr an, solche Match zu spielen, neben dem Club-Alltag, oder?
Ich weiss es nicht, es könnte ja so sein, dass zum Beispiel der Akanji hat ja ein paar Kollegen in seinem Club, die bei der englischen Nationalmannschaft spielen. Er kann ja die fragen, weil England ist ja abgestiegen in die Liga B. Vielleicht sagt der eine oder der andere, hey, ist noch viel lockerer, da langen wirklich 70% und wir gewinnen noch 2-1 gegen Finnland und ist voll easy und ja, vielleicht läuft es auf das raus. Also, der Grind wird da nicht abgehackt. Wenn du, selbst eben, wir reden von England. England steigt ab in die Liga B. Die meisten Leute haben das nicht einmal, außerhalb von England, haben das nicht einmal wirklich wahrgenommen. Es ist keine Staatskrise ausgerufen worden. Also, das zeigt auch ein bisschen den Stellenwert von dem Wettbewerb. Und, ja, auch Österreich ist abgestiegen. Was haben wir die Österreicher noch gehypt? Wenn sie vor der EM gehypt, und haben vergessen, dass die abgestiegen sind. Ja, so what, dann spielst du halt mal in dieser Liga B und dann gehst du halt wieder rauf.
England war auch absolut der Top-Favorit der EM und hat keiner davon geredet, dass die abgestiegen sind. Nachher sind sie im Finale und alle haben trotzdem reklamiert, wie sie geshootet haben. Das ist ein anderes Thema, aber zeigt ja auch, dass man die Nations League vielleicht nicht so wichtig muss nehmen. Aber vielleicht jetzt gleich die Frage, was bedeutet es denn, wenn man jetzt hier absteigen würde? Vielleicht jetzt auch gerade hinsichtlich jetzt richtig Qualifikation, weil eben, man redet einfach so ein bisschen irgendwo durch so ein bisschen so, als würde die Schweiz immer dabei sein. Ist sie auch in letzter Zeit, aber so ganz garantiert kann man es ja gleich nicht nehmen, dass dann in 2 Jahren dann wieder im Sommer magisches Turnier anstehen für die Schweiz?
Vor allem die WM. Also die WM ist natürlich jetzt wirklich um einiges härter als die EM-Qualifikation für einen europäischen Verband. Ich glaube, Sebastian, du hast es mal ausgerechnet und ein bisschen analysiert. Ich glaube, die es droht die, auch wenn wir absteigen, nicht zwingend der Lostopf 2. Ist das richtig?
Das ist richtig, wenn man es jetzt kurzfristig anschaut, also sprich auf die nächste Auslosung für die WM-Quali für das Turnier im 26. Die Auslosung findet jetzt im Dezember statt. Die Schweiz wird ja aller Voraussicht nach sich nicht für ein Nations League-Viertelfinal qualifizieren. Mit dem Schritt wäre man fix in Lostopf 1. Also man wird sich wenden über die Weltrangliste für Lostopf 1 qualifizieren. Also dort drinnen sein und das sieht momentan gut aus. Also da müsste jetzt neben dem Verpassen im Viertelfinale von der Schweizer sehr viel in den anderen Gruppen gegen sie laufen. Also müsste meines Wissens Ungarn und Polen sich in den anderen Gruppen auch noch für ein Viertelfinale qualifizieren. Dann wäre der Lostopf 1 in Gefahr. Aber eben, wenn man dann absteigt, dann ist man dann nicht mehr, hat man nicht mehr die Chance, sich via Nations League für den Lostopf 1 zu qualifizieren. Das heisst, man muss es über die Weltrangliste machen, es wird ungemein schwerer und dann hat man bei der nächsten Auslosung für EM28 hat man dann ein Problem, oder in welchem Lostopf das man ist.
Ja, aber Hankum, EM ist ja fast Jekamie, also die Hälfte von der Verbände, die sich darum bewerben, ja, können teilnehmen. Also eben, wie gesagt, wenn wir dann bei der EM-Quali nicht im Lostopf 1 sind, ärgert es mich viel weniger, als wenn wir bei der WM-Quali nicht in Lostopf 1 sind.
Ja, ich gebe dir recht, aber eben, es geht ja nicht nur nicht um den Lostopf und so, sondern ich meine, wir sind uns ja einig, die WM-Quali, das wird ein ganz steiniger Weg, weil nur der Gruppenerste geht direkt auf Nordamerika dann an die WM im 26. Der Zweite die besten Zweiten müssen in den Barrage im Frühjahr 26. Und das ist knüppelhart. Kann mich daran erinnern, wie die Schweiz Mühe hatte gegen Nordirland dann zumal vor der WM. Ich glaube, vor der WM 18 war es. Ja, es geht ja auch darum, was hat man für einen Formstand, was hat man für ein allgemeines Stimmungsgefühl von innen, aber auch von innen kann ja die Stimmung nicht gut sein in einer Mannschaft, man kann ja dann nicht mit einem positiven Gefühl in die WM-Quali gehen, wenn man jetzt da wird abgestiegen sein in der Nations League. Von außen sind viele Zweifel da, Skeptik, so wie jetzt im Sommer vor der EM24, also es wäre einfach nicht gut aus mehreren Perspektiven, wenn man jetzt hier absteigt, bin ich der Überzeugung.
Ab und zu habe ich das Gefühl, die Mannschaft braucht das fast ein bisschen. Weißt du, die Skepsis, ja, die Störfeuer, wenn's
aber ist jetzt das, müssen wir uns mit dem zufrieden geben, dass sie uns alle zwei Jahre wieder verzücken und zwischendurch regen wir uns auf. Also, ja, es wäre ja mal durchaus erlaubt, mit ein bisschen Rückenwind und viel Goodwill zwischen den Turnieren unterwegs zu sein.
Ja, das klingt momentan.
Aber das hängt in erster Linie von ihnen ab, oder? So ist es halt.
Es klingt momentan überhaupt nicht. Ich habe jetzt dort noch eine andere Frage. Und zwar, wenn wir jetzt ein bisschen noch ins Detail hineingehen, eben die 0-2-Niederlage gegen Serbien. Dort stellt sich ja dann schon auch die Frage, auch unter anderem sind Einzelspieler, wir haben jetzt Akanji angesprochen, wo man Fragezeichen hat. Man hat sicher auch Fragezeichen, wenn man in den Sturm schaut. Breel Embolo, der den Penalty verschießt, ist sicher total neben den Schuhen gestanden ist. Wo man dann vielleicht auch fragen, wenn man die ganze Statistik anschaut, ich glaube 15 Goal in etwa 70 Länderspielen, müssen wir nicht ganz behaften. Aber sicher sind keine Werte, wie sie in Erling Haaland ist. Hat es dann auch zum Teil vielleicht mit Qualität zu tun? Gegen jetzt Gegner, wo man ein Spiel muss machen, das ist immer so ein Klischee.
Ja, es hat immer mit Qualität zu tun. Wir haben drei herausragende Spieler. Kobel, Akanji, Xhaka. Und nachher gibt es für mich eine grosse Lücke. Natürlich, wir hätten mal gedacht, der Mbolo sollte auch zu diesen herausragenden Spielern gehören. Ist er bis jetzt nicht. Der Mbolo hat zwar schon in der Nazi debütiert, wo der Akanji noch Challenge League gespielt hat, aber der Akanji hat ihn natürlich brutal überholt. Sicher auch bedingt durch Verletzungen, dem Bolo ab und zu zurückgeworfen worden, aber auch durch Mist, den er neben dem Fußballplatz geboten hat. Und ja, man muss sich schon ab und zu fragen, ist denn die Mannschaft, trotz diesen fantastischen drei, ist denn die Mannschaft wirklich so gut, wie man sie häufig sieht? Ich sehe viele Problemzonen, Außenverteidiger, Angriff. Wir haben keine Spieler, die viel Goal schiessen. Und du brauchst einfach ein, zwei Spieler, die regelmässig das Goal treffen. Und das haben wir nicht. Denn Bolo hat, wie du gesagt hast, 15 Länderspiel-Goal in 70 Spielen. Bei Monaco hat er jetzt noch gar kein Goal in dieser Saison. Ist zum Teil von einem 18-jährigen Nigerianer verdrängt worden auf der Ersatzbank. Dembélé hat bis jetzt noch nie bei einem absoluten Top-Club gespielt und jetzt ist er 27. Und vor 10 Jahren haben wir gedacht, es gibt keine Grenzen für den Typ, der so jung schon mit dem FC Basel für Furore gesorgt hat, in der Nazi debütiert hat. Das gibt es. Es gibt so die Karriereverläufe. Ich glaube, wir haben das Rechtsgefälle in dieser Mannschaft.
Ja, und ich werde noch etwas hinzufügen zu der Qualitätsfrage, und zwar Stichwort Xherdan Shaqiri. Der Frofsa wird jetzt vielleicht dagegen halten, hat ja gar keine Rolle mehr, ist ja gar nicht im Stammspieler gewesen, jetzt zuletzt vor dem Rücktritt. Ja, okay, aber er hat mit seinem Wundergoal dafür gesorgt, dass wir gegen Schottland nicht verloren haben. Ich meine, er wird nicht wissen, was nachher passiert, wenn wir gegen Schottland verlieren würden, wenn er den Geniestreich nicht bringt. Und wenn man in der Vergangenheit, wenn man weiter zurückgeht, er und so ein bisschen, was sind die bleibenden Momente von dieser Nationalmannschaft? Einerseits so vom Spektakelfaktor her, aber auch sportliche Meilensteine, oder? Da taucht immer wieder der Xherdan Shaqiri auf, der ganz entscheidende Goal geschossen oder vorbereitet hat. Und ohne diesen Moment wären wir nicht jedes Mal jetzt in der K.O.-Phase gewesen, die letzten Mal, nicht jedes Mal sogar am Turnier dabei. Zum Beispiel, wenn man 10 Jahre zurückgeht, WM14 in Brasilien, hat die Schweiz nach 2 Matchen 3 Punkte gehabt. Und nachher sind sie gegen Honduras antreten im entscheidenden Spiel und dann schießt der so aus dem Nichts einfach einen Hattrick, oder? Der Xherdan Shaqiri. Also die Unterschiedsspieler, die es einfach braucht in der Offensive. Ich bin voll mit dir einig, Xhaka, Akanji, das sind Weltklasse-Spieler, aber halt eher defensiv orientiert. Aber vorher spielt Musik dann. Das sind die Momente, die du nachher brauchst, damit du eben kannst die Exploits schaffen. Und wer haben wir denn dort? Wenn es dem Bolo eben ja scheinbar nicht scheint.
Ja. Du, wer bei mir ein bisschen Fantasien anregt, ist der Dan Ndoi, aber halt auch er. Nicht der, der Goal schiesst, in der Regel. Ruben Vargas ähnlich. Sie sind beide eigentlich hoch veranlagt, aber in einem Punkt haben sie noch ein Defizit und das ist Effizienz. Das ist halt wirklich quasi die Währung in der Offensive, die zählt. Und,
Effizienz und Konstanz, oder?
Ja.
Und das, ein richtig guter Spieler ist halt einfach konstant auf einem höheren Niveau. Und das haben wir vorher einfach nicht. Mhm. Amdouni macht trotz dem Resultat gegen Spanien 1-4, finde ich, eigentlich einen guten Match, gut reinkommen. Und jetzt siehst du gegen Serbien einfach nichts, oder? Du siehst einfach nichts von ihm, oder? Und das, die Unterschied, das Hin und Her, Achterbahn von den Leistungen, ja, das ist dann, die Folge ist dann das, was wir jetzt sehen, oder?
Mhm. Ja, wenn du eben Leute ansprichst wie einen Ruben Vargas, ich meine, der ist auch 26. Also wir sind dort dann irgendwie an einem Punkt, wo wir sagen, hey, ja, wir haben am Anfang gesagt, hey, grosses Talent und so, aber jetzt ist er irgendwie seit 5 Jahren oder 6 Jahren ist er jetzt in diesem Augsburg.
Es ist jetzt die 5. Saison, wo
er genau,
ist.
Genau, 5. Saison. Ja, das ist jetzt wirklich so. Und Augsburg ist dann noch nicht der Spitzenklub. Und es gibt wahrscheinlich auch Gründe, wieso er immer noch in Augsburg spielt und nicht irgendwie Bayern München angeklopft hat. Das wird auch seine Gründe haben. Nicht nur, dass er wahrscheinlich zu wenig Goals ist, sondern vielleicht auch sonst ein bisschen etwas fehlt. Obwohl er natürlich grosse Veranlagung hat.
Ja, aber ich glaube schon, dass vor allem die Scorerpunkte fehlen. Da fehlen vor allem die Scorerpunkte. Also, ich sage jetzt, wenn der vor 3 Jahren hat doch niemand gesagt, dass er heute immer noch in Augsburg wird spielen. Oder? Der hat super Momente in dem Spiel und verzückt uns. Und dann denke ich immer, wow, das ist eigentlich ein super Spieler. Super Dribbling, schnell, er ist emsig, er schafft viel. Aber ja, Defizienz, das ist glaube ich wirklich matchentscheidend. Und ja, du sagst es richtig, 26, jetzt die 15 Saison in Augsburg, hockt immer noch dort. Ja, ist jetzt nicht Crème de la Crème vom europäischen Fußball.
Jetzt eben steht das Spiel gegen Dänemark. Was kann man jetzt hier erwarten? Kann man jetzt da irgendeine Reaktion erwarten? Oder haben Sie das Gefühl, die Spieler sind immer noch ein bisschen mit dieser Einstellung, ja, ist jetzt nicht die höchste Priorität und es geht dann schon irgendwie? Oder hat man vielleicht auch verstanden, dass es jetzt wieder eben genau die Situation ist, wie man sie schon mehrfach mit dem Team erlebt hat? Dass wenn sie mit dem Rücken zur Wand stehen, dass es dann eben plötzlich gleich geht?
Es gibt ja, viele Gründe für eine Reaktion. Also erstens, das Hinspiel in Dänemark war ein unsympathischer Gegner, muss ich sagen. Sie haben nicht sauber gespielt. Dann war der Schiedsrichter noch gegen die Schweizer. Also da erwarte ich jetzt allein aus Rache.
Ja.
Da erwarte ich ein Rachemotiv. Nicht in Form von Unfairness, sondern in Form von Leistung, Einsatz, Einsatzbereitschaft.
Ja, Dembolo hat es ja gesagt, auch mit Bahn nach dem Match. Wir warten auf sie in St. Gallen. Mal schauen, was er mit dem gemeint hat, wie er sie dann empfohlt, morgen auf dem Platz da in St. Gallen. Aber ja, vielleicht ist ja jetzt auch durch die unmittelbar und grosse Gefahr jetzt Abstieg, vielleicht löst das jetzt gleich etwas aus bei diesen Spielern, dass man zumindest das unbedingt vermeiden will, weil das wäre halt schon ein bisschen Schmach. Wenn du halt auch noch Serbien oder Dänemark in der Gruppe hast, wo ja eigentlich als Schweizer Nazi denkst, bist sicher besser als Serbien, Dänemark, mindestens auf Augenhöhe, wenn nicht besser, oder?
Eben, dass da wirklich der Stolz angeregt wird, weil eben, ich meine, absteigen wollen sie wahrscheinlich dann doch
nicht,
oder?
Also, nein.
Egal, wie wichtig jetzt dass der Wettbewerb wirklich ist. Was ja auch noch gerade spannend ist, dass du 21 Nationalteam spielt kurz vorher auch ein wichtiges Spiel, und zwar das entscheidende Spiel gegen Rumänien. Darum, dass man sich noch für die EM qualifizieren kann. Es droht eigentlich, worst case, sogar einen ganz schwierigen Tag, und zwar der Abstieg vom A-Nationalteam und gleichzeitig nicht die Qualifikation für die EM von der U21. Was hat das für eine Bedeutung?
Du 21 hätte für mich dann fast noch ein die grössere Bedeutung. Erstens geht es dort wirklich um etwas, oder? Also, das ist das Highlight von so einer U21-Karriere, um an einer EM teilzunehmen. Da hast du einmal die Chance, normalerweise. Höchstens zweimal als Spieler. Und man muss sagen, die Schweiz hat Losglück gehabt. Also, Konkurrenten sind Rumänien und Finnland. Und ja, wenn jetzt die Schweizer verlieren, hier in Rumänien am Dienstag, und Finnland gewinnt, dann ist die Schweiz sogar Dritte. Gehen sie wieder mal in die Barrage. Und das wäre meiner Meinung nach ein Desaster. Eine Niederlage von der Schweiz gegen Dänemark, von der Nazi, je nachdem, wie es ankommt, ist für mich nicht ein Desaster in diesem Wettbewerb. Aber du 21...
Nein, also bin ich... Da bin ich voll bei François, oder? Ich meine, auch wenn man jetzt sagt, man hat noch nie dreimal nacheinander an der U21 EM teilgenommen, aber das ist wie egal, wenn man jetzt die Konstellation anschaut in dieser Gruppe, muss die Schweiz einfach den Anspruch haben, Erster zu werden mit Rumänien, Albanien, Finnland als stärkste Gegner auf dem Papier. Das muss einfach der Anspruch sein, wenn du da nicht Erster bist, dann hast du einfach das Ziel nicht erreicht. Und sollte es so kommen, oder schon allein die Tatsache, dass man sich jetzt so schwer tut, ja, ich glaube, dürfen wir da schon auch ein bisschen als Vorbote von der Zukunft, was die A-Nazi angeht, gesehen. Wir sind vorher bei der Qualitätsfrage gesehen. Ja, was kommt denn da noch aus der U21?
Viele Spiele vom FC Luzern und sonst nicht viel.
Ja.
Kann ich jetzt als Lokalpatriot sagen.
Ja, nein, also ist denn dort der Knipser, wo man die Fantasie hat, der macht einmal 30 Goal in 60 Länderspielen oder so? Also für mich nicht.
Da gibt es definitiv auch Fragezeichen, oder? Auch bei diesen Offensiven, die man dort hat.
Ja, nicht nur die Offensiven, allgemein. Ja. Das Problem ist einfach, dass viel zu wenig junge Schweizer in Super League-Clubs und zum Teil auch in Challenge League-Clubs zu Einsatzminuten kommen. Ich glaube, da braucht es ein Umdenken, vielleicht auch neue Regeln. Es kann nicht sein, dass Schweizer Clubs permanent junge Franzosen rausbringen und junge Spieler von weiss ich woher, selber, dann ist es ein bisschen absurd, selber Millionen pro Saison in Nachwuchs hinstecken und dann gleich irgendwie die Pipeline nicht auftünnt vom Nachwuchs zu den Profis. Also da sind wir jetzt an einem ganz schwierigen Punkt angelangt, finde ich. An einem heiklen Punkt ist der Schweizer Fußball. Und ich glaube, da muss sehr, sehr, sehr schnell muss da ein Umdenken und eine Lösung hin.
Jetzt auch schon die Überlegungen. Ja, es geht ja sogar so weit, dass Schweizer Clubs für einen Nachwuchs Ausländer holen, statt im Nachwuchs nur eigentlich einheimische Eigengewächse spielen. Eben, es gibt sogar einen Transfermarkt bei U16, U17, U18 Junioren. Und das ist gerade für die Schweiz, die sich als Ausbildungsland rühmt, ja, völlig absurd. Und wie du sagst, man investiert Millionen in die Nachwuchsabteilung und holt nachher Ausländer. Ja, also schon sehr, sehr fragwürdig und es gibt ja jetzt auch Überlegungen und Anstrebungen, dass man zum Beispiel die Verbandsgelder anders verteilt, also in Zukunft die Clubs belohnt, die wirklich auf Schweizer setzen und nicht einfach wer gewisse Labels oder Standards in der Infrastruktur oder bei den Trainerlizenzen erfüllt, sondern wer dann auch die Jungen in den Profiteams bringt. Und das ist ja absolut richtig.
Und es kann ja auch sein, dass man zum Schluss kommt bei der Analyse, man tut falsch ausbilden, man tut schlecht ausbilden. Aber auch dann muss man sofort etwas ändern, weil ich sage jetzt mal, wenn dann diese Generation, wenn dann die nächsten Rücktritte kommen, von einem Chaka, von einem Akanji, von einem auch ein Rodriguez, auch ein Freuler und so weiter, wenn dann die zurücktreten, puh, dann wird es dann droht, aha, dass es sehr, sehr, sehr dünn wird. Dass in den Nationaltrainer zumal wieder wie in den 80er Jahren muss irgendwie ein Spieler zusammenkratzen, der gerade auslaufen
könnte. Ja, man hat sich ja jahrelang auch gerühmt dafür, wie gut dass man eigene ausbildet. Hat sich sehr fest gelobt. Natürlich auch für die Erfolge, die man hatte, auch gerade im Juniorenbereich. Und die sind ja dann nachher tatsächlich das Gerüst von dieser Nazi, die jetzt in der Turnier ist, oder? Also du 17 Weltmeister, das sind die Vorzeigespieler, oder? Hast du das Gefühl, ist es für uns wahrscheinlich auch schwierig, dass wir sind jetzt auch nicht bei jedem Stützpunkt dabei und können alles beurteilen, wie im Nachwuchs geschaffen wird, aber hast du das Gefühl, ist dir etwas verloren gegangen und vielleicht haben einfach auch andere Nationen aufgeholt und man ist selber stehen oder wie würdest du das beurteilen?
Also sicher haben andere Nationen aufgeholt, das ist klar. Die Schweiz hat ja irgendwann einmal so ein bisschen eine Vorreiterrolle gehabt. So in den 90er-Nuller-Jahren. Und da ist die Schweiz für viele, auch grosse Fußballnationen, ein Vorbild gewesen. Mittlerweile ist die Schweiz von vielen anderen Nationen überholt worden. Das ist Fakt. Ja, was ist die weitere Frage noch gewesen?
Ja, ob man quasi stagniert ist, vielleicht. Aber eben, vielleicht ja, haben die anderen einfach aufgeholt eben, und man ist auf dem gleichen Niveau geblieben. Und vielleicht kommt man dann irgendwie in die Realität. Man sagt ja immer, hey, eigentlich sind es ja nur, was ja, sind es jetzt, 9 Millionen in der Schweiz?
Ja.
Andere Länder sind da schon deutlich grösser.
Ja, oder? Ja, natürlich haben sie mehr Möglichkeiten. Das Rumänien zum Beispiel, das ist ein Stück grösser als die Schweiz. Ist klar. Und die sind lange nirgendwo gewesen. Weder bei der Anazi noch bei den Junioren. Aber ich komme noch mal auf die Spielzeit. Die ist essentiell. Ein junger Spieler zwischen 18 und 21 oder 22 wird auf der Ersatzbank einfach nicht besser.
Ja, das ist für mich der entscheidende Hebel, oder? Dass es wieder besser wird. Die müssen spielen. Und zwar in der Schweiz. Weil, andere Länder haben ja nicht das Bedürfnis, junge Schweizer auszubilden. Die haben selber genug Talent, oder?
Jetzt vielleicht noch zum Abschluss, jetzt sind wir schon recht, irgendwie habe ich jetzt so ein bisschen ein pessimistisches Gefühl, wenn ich in Zukunft schaue und denke, ich glaube, man muss noch grüßen, was jetzt gerade nochmal läuft. Vielleicht, wie gibt euch Mut, wenn ihr auf die Zukunft schaut beim Schweizer Fußball?
Im Moment nicht viel, muss ich leider sagen.
Ja, das macht mir mehr Mut. Seba, wie siehst du?
Mut macht das Fußball und das macht ihn auch spannend. Ist halt immer auch Momentaufnahme und jetzt warten wir mal den Dienstag ab. Und wenn der U21 Ticket für DM löst und die Anazi gönnt 4-0 gegen Dänemark, dann
Aber genau das wäre heikel. Nein, aber genau das ist für mich genau das falsche Denken, oder?
Ja, die Qualifikation. Aber so haben wir ja jetzt auch das Jahr bewertet, ja, aber, mit der EM, ja, und jetzt, oder?
Aber wir,
also,
jetzt reden wir über Zukunft, oder? Jetzt müssen wir definieren, wem fängt Zukunft an? Ist es 2028, ist es 2030? Wenn ich an 2028 und 2030 denke, dann gibt man im Moment nicht wahnsinnig viel Zuversicht. Natürlich kann sein, dass der Rieder explodiert, der grosse Starspieler wie in der Bundesliga. Der Yashari sich durchsetzt und dann noch zu einem grossen Club in einer Top-5-Liga wechselt. Alles möglich. Aber bis jetzt, Stand jetzt, ist es noch nicht der Fall. Ob es je wird der Fall sein, wissen wir nicht. Beispiel Embolo. Und was hinten nachkommt, wie gesagt, das macht mich nicht sehr zuversichtlich und vor allem auch die Haltung von der Schweizer Clubs, wie sie auch ihres Geschäftsmodell, oder? Das stimmt mich nicht zuversichtlich. Dann sage ich, eine Qualifikation von der U21 könnte dann vielleicht auch ein bisschen einen falschen Eindruck erwecken, oder? Und ja, es geht ja, oder? Wir sind ja gut und wir sind an der EM dabei. Nein, das darf jetzt nicht sein. Egal, ob sich die U21 qualifiziert oder nicht.
Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort. Danke für die Diskussion. Danke, François. Danke, Seba.
Danke dir.
Merci auch.
Herzlichen Dank natürlich auch fürs Zuhören dieser Podcast-Folge. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns abonnieren und dann immer wissen, wenn wieder eine neue Folge rauskommt. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr in der Podcast-App von eurer Wahl uns eine gute Bewertung abgebt. Weitere Podcasts von CA Media gibt es wie immer unter cameda.ch/podcasts. Und dort möchte ich euch jetzt noch einen besonderen Podcast ans Ohr legen. Und zwar erzählen unsere beiden Redaktoren Renato Schatz und Ralf Streule in einer achteiligen Podcast-Serie über die turbulenten 1,5 Jahre, wo der FC Weil vom türkischen Milliardär Mehmet Nasif Günal übernommen worden ist. Zwischen 2015 und 2017 hat Millionen Investitionen Champions League Träume auf Weil gebracht, aber vor allem auch Missverständnisse und Enttäuschungen. In der zweiten Folge, die am Dienstag, das heisst am Tag nach dieser jetzigen Podcast-Folge, zu hören sein wird, dort geht es darum, wie der Statthalter von Günal, der Abdullah Zila, den Laden völlig umkrempelt hat und sich damit Feinde geschafft hat. Doch die Fans, die sind zu diesem Zeitpunkt weiterhin sehr euphorisch. Und damit wünsche ich euch ganz, ganz gute Woche. Tschüss zusammen.
Tribünengeflüster, das Sportthema der Woche.